Ganz spontan, Sie waren diese Woche in Portugal. Und da ging es auch um die berufliche Bildung. Sie haben mit den Portugiesen wieder was abgeschlossen. Was denn genau?
Also Portugal hat vor 3 Jahren begonnen, sich sehr stark für die berufliche Bildung zu interessieren. Das war außerordentlich klug, weil berufliche Bildung ist keine Sofortmaßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit, aber längerfristig ist es ganz, ganz entscheidend. Und die haben in der kurzen Zeit, in den 3 Jahren, sehr viel auf die Beine gestellt. Also ich habe mir dort Ausbildungszentren eingesehen, wo unsere deutschen Firmen vor Ort sind, aber eben auch ganz interessante Projekte, wie man schwächere Jugendliche, die eigentlich lieber Schule abbrechen wollen, wie man sie über die praktische Tätigkeit motiviert. Und wir haben jetzt die Weiterführung und eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen verabredet. Und es interessiert sich dort nicht nur der Bildungsminister, sondern auch der Arbeitsminister sehr intensiv dafür. Also in Portugal läuft das sehr gut, wobei es nie darum geht, das, was wir in Deutschland haben, 1:1 zu übertragen, sondern dass man schaut, was sind Dinge, die man in Portugal nützen könnte, welche Erfahrungen könnte man übernehmen. Also es war ein interessanter Aufenthalt und auch eine sehr erfolgversprechende Zusammenarbeit.
Dann freuen wir uns jetzt auf die Analyse, die Sie uns geben werden. Ja, international sind wir sehr beliebt. Im Inland haben wir ein paar Probleme mit der beruflichen Bildung. Professor Johanna Wanka, bitteschön, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau von Siemens, sehr geehrter Herr Kagermann, sehr geehrter Herr Sattelberger. Wir haben ja fast, also gefühlt täglich, immer neue Prognosen, wie das ist mit dem Fachkräftemangel nach Sparten, Branchen etc. Und das Erstaunliche ist, mit zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn man sich genauer anschaut, wie dort prognostiziert wird, ist klar, dass die Ergebnisse auch unterschiedlich sein können. Was mich als Mathematikerin immer aufregt, ist die Tatsache, wenn man ja am Anfang, muss man ja mit einer ganzen Reihe von Annahmen reingehen. Und es ist doch klar, dass das Ergebnis nicht genauer sein kann als die Genauigkeit dessen, was man hineinsteckt. Also diese Scheingenauigkeit, die darüber transportiert wird, die ist oft irritierend. Und wenn ich jetzt mal sage, es gibt sehr unterschiedliche Prognosen, dann ist eines auf jeden Fall klar, dass von der Tendenz, vom Trend deutlich ist, wir haben in Deutschland als Zukunftsaufgabe Fachkräftesicherung. Also das ist völlig unstrittig, auch wenn das sehr differenziert betrachtet werden kann. Und deswegen ist es auch ein zentrales Anliegen der Bundesregierung und unser Konzept, Fachkräftekonzept, Pakt für Aus- und Weiterbildung, das sind alles strategische Elemente, um sich von Seiten der Regierung mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich mal schaue, was im MINT-Bereich in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, dann muss man sagen, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viele Aktivitäten auf den unterschiedlichsten Ebenen, staatlich, privat, gesellschaftlich organisiert. Und wenn man den akademischen Bereich sich ansieht, dann hat das Effekte. Das hat deutlich messbare, signifikante Effekte. Und zwar haben wir ja ein Steigen der Studierendenzahlen. Seit 2005 in starkem Maße. Also jetzt einfach zu sagen, wir haben mehr Studierende in dem Bereich, wäre richtig, aber würde nicht eine gestiegene Qualität ausdrücken. Wenn man aber anschaut prozentual, dann ist der Anteil der Studierenden in diesen Fächern auch prozentual gestiegen. Bei den jungen Frauen ist immer noch sehr viel Luft nach oben. Und wenn man es international vergleicht, wenn man die Studentengesamtheit sieht von anderen Ländern, wie groß ist dort der Anteil der Studierenden in den MINT-Fächern, dann ist der in Deutschland überproportional groß. Also das sind Dinge, die sind positiv. Trotzdem ist dort noch viel zu tun. Und wir haben auch erfreulich die Entwicklung, dass die Zahl der Studenten aus dem Ausland enorm zugenommen hat. Wir sind zurzeit das beliebteste Einwanderungsland sozusagen für Studierende. Erster Platz USA, zweiter Platz Großbritannien, auch englischsprachig macht da etwas aus. Aber dass wir auf dem dritten Platz sind und jetzt sozusagen ein absolutes Hoch an Studierenden haben. So, und wenn man jetzt mal anguckt, was studieren die in Deutschland, dann kann man die Prozentsätze sich anschauen, dann ist dort der Anteil der ausländischen Studierenden, die bei uns in die Ingenieurfächer gehen, höher als in den anderen Fächern, höher als im Durchschnitt. Das heißt, deutsche Ingenieurausbildung ist etwas, was anziehend wirkt, was junge Leute nach Deutschland bringt. Und ich glaube, war es der letzte MINT-Gipfel oder irgendwo war da mal die Forderung, jetzt müssen wir ein Programm auflegen, dass die dann auch noch in der Wirtschaft bei uns eine Weile sind. Da kann ich sagen, aber hallo. Also, wenn die Wirtschaft diese Chance, dass wir diese jungen Leute in das Land geholt haben, dass sie hier ihre Ausbildung abschließen. Und wenn man dann diese Chance, sie vielleicht noch einige Jahre hier in der Wirtschaft zu halten, nicht nutzt, dann bedarf es keines staatlichen Programms, sondern da muss einfach zugegriffen werden, wenn man es für richtig und für wichtig erachtet. Und wenn ich gerade bei den Ingenieuren bin, wir haben das Anerkennungsgesetz. Das ist in der Form nirgendwo so üblich auf der Welt. Dieses Anerkennungsgesetz gibt es erst seit 2012 und das besagt, wenn jemand aus dem Ausland, egal ob jetzt aus Kanada oder Kongo oder von welchem Land auch immer, nach Deutschland kommt, dann hat er jetzt in Deutschland, und das ist der Unterschied zu allem, was ich kenne, einen Rechtsanspruch. Er hat einen Rechtsanspruch darauf, dass seine berufliche Qualifikation eingeschätzt wird. Also wenn der Optiker aus Finnland kommt, ist das vergleichbar mit unserem Optiker oder ist das mehr oder besser oder anderes? Und der Bund kann natürlich in dem Anerkennungsgesetz, das war die Initiative des Bundes, dies nur regeln für die Gesetze, wo der Bund einen sozusagen Zuständigkeit hat, also Gesundheitsberuf, vieles andere. Und es kommen dazu in allen Bundesländern Anerkennungsgesetze für die Berufe, wo die einzelnen Bundesländer zuständig sind. Ja, und in vielen Bundesländern hat man da zum Beispiel die Ingenieure ausgeklammert. Das heißt, in den Bundesländern, in Deutschland, in den meisten, hat ein Ingenieur, der aus Lettland oder woanders herkommt, nicht den Rechtsanspruch, den sonst alle anderen Berufe haben. Und da muss man auch mal überlegen, ob das wirklich angesichts der anfangs genannten Prognosen nicht ein Umstand ist, über den vielleicht auch eine Runde, die im MINT-Forum vertreten sind oder die sich engagieren, dass man das auch vor Ort thematisiert, weil ich glaube, das ist absolut kontraproduktiv. Verzeihung. Wenn man also sagen kann, wir haben in den letzten Jahren im Bereich der akademischen Bildung viele Veränderungen erreicht, dann muss man aber deutlich sagen, dass wir das nicht vergleichbar im Bereich der beruflichen Ausbildung haben. Wenn ich in dem Bereich der beruflichen Bildung schaue, gerade im Bereich der technischen Berufe, dann ist die Situation in keiner Weise so. Man sieht nicht die Steigerung, die Veränderungen, sondern eher Konstanz oder Absinken. Und wir haben generell das Problem, dass wir über berufliche Bildung jetzt schon diskutieren müssen, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg ist auf jeden gesuchten Ingenieur kommen dort drei beruflich technische, die man, also aus technischen Berufen, die man eigentlich sucht, oder hier in Berlin Hörakustiker. Viele Berufe sind jetzt schon im Moment und nicht nur gefühlt und 2025 oder zu anderen Zeitpunkten wirklich ein Mangel. Und deswegen ist für mich in dieser Legislaturperiode das Thema berufliche Bildung, gerade auch, weil wir im akademischen Bereich mit Hochschulpakten und Exzellenzinitiative gemacht haben, ein großer Schwerpunkt. Und genannt wurde von Frau von Siemens der Besuch des amerikanischen Arbeitsministers. Wir haben jetzt gerade eine enge Partnerschaft abgeschlossen mit den USA für diesen Themenbereich. Portugal wurde erwähnt, oder im März dieses Jahres war der belgische König mit 70 Mann Delegation, hat unser Haus fast an die Grenze des Protokollarischen gebracht, der sich speziell um das Thema, für das Thema berufliche Bildung in Deutschland interessiert hat. Aber es ist kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer. Und wir haben jetzt heute mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber. Und wenn man sich dort demografische Tendenzen anschaut, dann wird es schwieriger, wesentlich schwieriger. Und deswegen ist es wichtig, dort zu handeln. Und deswegen freue ich mich, dass das Thema dieses MINT-Forums, dieses Gipfels heute den Schwerpunkt auf die berufliche Bildung legt, generell auf die berufliche Bildung, aber dann natürlich vor allen Dingen auf die technischen, auf die mit MINT zu tun haben, Berufe. Ich möchte einige Punkte herausgreifen, wo ich denke, dass Handlungsbedarf besteht und wo man vielleicht auch anregen kann, dass das Themen sind, mit denen man sich vor Ort beschäftigen oder vielleicht auch Initiativen oder Ideen, die an anderer Stelle aufgetreten sind, aufgreifen kann. Wir haben, gerade wenn Sie die Zahlen sehen, wie viel unversorgte Bewerber, wie viel freie Stellen, wir haben ein sogenanntes Passungsproblem. Das heißt, dass ein Jugendlicher nicht ohne weiteres, das klingt jetzt trivial. Ich will mal ein Beispiel sagen. Als ich in Brandenburg Ministerin war, habe ich mir mal die größten Sägewerke Europas, die sind in Südbrandenburg, in Baruth, angeschaut. Und wer von Ihnen, ehrlich, würde seinem Kind sagen, lerne im Sägewerk? Also, sehr begrenzt. Wenn Sie dort in dieses Sägewerk kommen, Das sind alles Computerarbeitsplätze. Das ist vollautomatisiert, diese Riesenstämme entrinden und verarbeiten etc. Das heißt, die jungen Leute, die vielleicht denken, wo die Oma sagt, naja, versuch es da, die werden diese berufliche Ausbildung nicht realisieren können. Und die anderen, die gehen natürlich eher zu VW. Und ich kenne in Wolfsburg die automatisierten Strecken. Das ist weniger Automatisierung, als wir sie in diesem Sägewerk haben. Die kommen aber nicht auf die Idee, sich für diesen Beruf zu begeistern. Nur mal als ein Beispiel. Das heißt, es ist überhaupt kein triviales Problem, was man erschlagen kann mit einfachen Informationsmaterialien. Und Informationsmöglichkeiten, die gibt es genug. Die gibt es genug. Sie können im Internet, Sie können zu den Arbeitsämtern. Also wo auch immer, wer sich informieren will, kann sich sehr gut informieren. Aber wichtig ist, diejenigen zu erreichen, die dieses nicht tun. Und die meisten lassen sich bei ihrer beruflichen Entscheidung immer stark, das ist ja auch gut, vom Elternhaus, von den Großeltern, die aber auch nicht diese Dinge so, wie ist heute die Arbeitswelt, wie sind heute die Berufsbilder, beeinflussen können. Und deswegen glaube ich, es gibt genügend, um sich zu informieren. Aber wir haben den Effekt, dass wir sehr viele haben, die haben keinen beruflichen Abschluss und sind jetzt 24, 30, 35 Jahre, also haben unsere Schule durchlaufen zu einer Zeit, wo man erwarten könnte, dass sie danach eine berufliche Ausbildung machen. Und deswegen hat mein Ministerium vor einigen Jahren mit einem Projekt begonnen, was, glaube ich, genau in die richtige Richtung zeigt, dass es nämlich darum geht, individuell den einzelnen Jugendlichen zu erreichen und präventiv in einem sehr frühen Stadium. Also nicht nur zweite Chance, das machen wir auch, ist sehr teuer, wenn jemand keine Ausbildung hat bei Fronalis in dem Programm, sondern präventiv und individuell zu beraten. Und das heißt bei diesem Thema Bildungsketten, dass Fachleute in die Schulen gehen, vor allen Dingen Hauptschulen, aber auch andere Klassen, siebte, achte Klassen, und dann 2, 3, 4 junge Leute in einer kleinen Gruppe, 2, 3 Tage intensives Gespräch. Was willst du vom Leben? Was hast du für Vorstellungen? Und dann auch herausarbeiten, Potenzial. Was sind die Stärken des jungen Menschen, mehr kognitiv oder handwerklich oder anderes? Und danach dann eine Empfehlung für 2, 3 bis 5 Berufe und die Möglichkeit, innerhalb von 3 Wochen in diese Berufe hineinzuschauen. Also sich selbst dort ein Stückchen auszuprobieren. Das läuft sehr, sehr gut. Also ich habe nur positive Rückmeldungen, da wo ich es mir vor Ort angeschaut habe. Aber in Deutschland kriegen sie immer Geld für Projekte. Also jeder von Ihnen hier im Raum ist da wahrscheinlich geübt. Wenn man will, bekommt man Geld für ein Projekt. Das Schwierige ist, mal dann von den Projekten etwas in die Fläche zu bringen, in die Breite zu bringen und nicht 100-mal dasselbe zu testen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist. Und Arbeitsministerin hat mehr Geld. Das Arbeitsministerium und mein Haus zusammengelegt haben, geht auch in dieser Bundesregierung ganz uneitel, und dass wir jetzt über 1,3 Milliarden in den nächsten Jahren für diesen Bereich einsetzen und damit 500.000 Schüler erreichen werden, über 100.000 dann noch besonders begleiten werden und vieles andere mehr. Also wirklich den Ansatz in die Fläche. Und ich möchte, und das erste Land, was zugegriffen hat, ist Sachsen, dass diese Beratung auch für die Gymnasiasten, also in dieser individuellen Form, erfolgt. Und Sachsen macht es jetzt. Das heißt, dass man dann mit Gymnasiasten, bevor sie sich entscheiden, Studium oder Beruf, diskutiert. Und wenn man in so einer individuellen Beratung dann jemand hat, der sagt, ich möchte Elektrotechnik studieren, dann könnte man ihm erzählen, was man gute für Verdienstmöglichkeiten hat, wie die Chancen sind. Aber wenn man individuell dann sich das Zeugnis anschaut und ihm sagt, also bei den Abbrecherquoten zu 80% klappt das nicht, dieses Studium, aber es gibt die und die Alternativen, die auch ähnliche Interessen bedienen und im Gewerblichen, dann glaube ich, wirkt das. Und ich hoffe, ich habe meine Kollegen alle angeschrieben, dass auch an vielen anderen Stellen diese Möglichkeit aufgegriffen wird, weil wir haben zu hohe Studienabbrecherzahlen und gute Beratung im Vorfeld, individuelle Beratung kann an dieser Stelle nützen. Es wurden von Frau von Siemens die Abbruchszahlen genannt, so 25% im Schnitt. Also wir haben bei den Bauberufen, bei den Ernährungsberufen, bei den Lackierern und bei den Malern fast 50%, die eine berufliche Ausbildung abbrechen. Und deswegen, dafür gibt es viele Gründe, aber deswegen ist die Qualität der Ausbildung, die zu steigern, ein ganz wichtiger Punkt, der auch in unserem Pakt für Aus- und Weiterbildung sich wiederfindet. Wenn man sich mal die MINT, also die gewerblichen Berufe, Korrespondenz zu MINZ anschaut, dann haben wir dort, wir haben insgesamt im Bereich der beruflichen Ausbildung haben wir ungefähr 39% sind junge Frauen, das andere sind junge Männer. bei den technischen, bei den Gewerben, also bei den technischen Berufen nur 11-12% Frauen. Und über 20 Jahre keine Verbesserung, keine Veränderung. Schwankt mal ein bisschen, aber ist im Prinzip immer in diesem Bereich. Das heißt, deswegen finde ich es gut zu sagen, wir kümmern uns jetzt mal verstärkt um diesen Bereich. Der ist immer ein Stück nicht so in der Öffentlichkeit im vorderen Licht gewesen. Wir haben dort also viele Potenziale, und wie die jungen Frauen abschneiden bei den Leistungstests, wissen alle. Also das ist eine, nicht Reserve, sondern das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, dort engagiert zu gewinnen für technische Berufe. Und wir haben die Tatsache, dass für die jungen Menschen mit Migrationshintergrund immer noch eine akademische Ausbildung in ihren Herkunftsländern in der Regel das Wichtigere, das Höherwertige war, dass duale Ausbildung zum Teil nicht bekannt oder als zweitrangig gesehen wird. Und deswegen sind die Jugendlichen mit Migrationshintergrund da. Da gehen in die berufliche Ausbildung nur 32% eines Altersjahrgangs. Bei den Deutschen sind das über 50%. Da versuchen wir auch vor allen Dingen Bewusstsein für die Qualität solcher Berufe zu erreichen. Wir haben also Beratungsstellen, die haben wir jetzt nochmal verdoppelt bundesweit, wo man vor allen Dingen auch die Eltern und die Großeltern erreichen will, aber vor allen Dingen auch über die Unternehmer, die wir in Deutschland haben mit Migrationshintergrund, weil die sind vielleicht die direkten Ansprechpartner, die haben vielleicht ein größeres Vertrauen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und wenn man diese Dinge sieht, dann geht es sehr stark um oftmals Schwächere, also bei unseren Bildungsketten, die zu motivieren, dass sie dann durchhalten, Betreuung und anderes. Aber die Unternehmen im Land brauchen auch die pfiffigen jungen Leute, die leistungsstärker sind. Und deswegen eine Initiative aus meinem Haus, dass wir uns um die Studienabbrecher, nicht im Sinne von Versagen, das ist es überhaupt nicht. Auch für einen Studienabbruch gibt es viele Gründe. Oftmals ist es einfach der Grund, man hat eine ganz andere Vorstellung von dem Studium gehabt, als es sich bewahrheitet dann. Und dass wir jetzt bundesweit Projekte haben, die wir dann aber wirklich in die Fläche tragen wollen. Und wenn Sie sich einen Standort wie Aachen anschauen, dort haben wir im Schnitt 3000 Studienabbrecher im Jahr. Und das sind alles junge Leute, die haben das Abitur geschafft, die haben einige Semester Studium geschafft, die haben Credits, sich um die zu kümmern, denen sofort Chancen anzubieten und zu sagen, du sparst jetzt bei der Ausbildung Zeit oder anderes. Und da gibt es vielfältige, bei diesen Projekten, die wir jetzt fördern in den nächsten Jahren, vielfältige Ideen und Möglichkeiten, die, wenn sie sich bewähren, dann auch verdienen, in die Fläche getragen zu werden, um dieses Thema junge Leute für das zu begeistern, für die Ausbildung, die ihren Fähigkeiten am nächsten kommt. Ich habe gelesen bei dem MINT-Forum, bei diesen vier Schwerpunkten, dass dieses Thema Meister, Techniker, Aufstiegsmöglichkeiten oder eben auch finanzielle Möglichkeiten eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten, und ich kann mich noch erinnern, in der KMK, mit Zöllner habe ich da immer sehr stark diskutiert, dass es praktisch, es war Grundlage, in Deutschland ist die allgemeine Möglichkeit zu studieren. Die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung ist in Deutschland Abitur. Ist was anderes als in vielen anderen Ländern, das ist bei uns Abitur. Und deswegen zu erreichen, dass man in Deutschland mit beruflicher Qualifikation studieren kann und nicht den Meister haben muss, nicht mal den Techniker, sondern mit einer beruflichen Qualifikation, das ist ein richtiger Paradigmenwechsel, angeschoben 2008 auf dem Bildungsgipfel. Mittlerweile ist es so, in allen Bundesländern sind die Gesetze geändert. Man kann heute im Schnitt in jedem Bundesland, wenn man eine dreijährige Ausbildung hat, 2 oder 3 Jahre in diesem Beruf tätig war, studieren. Und ich meine, wenn so einer, der Heizung, Lüftung, Sanitärinstallationen gelernt hat, dann studiert Verfahrenstechnik, dann kann er sich die Laborpraktika sparen, das kann er, aber er muss sehr viel nachholen vom theoretischen Bereich. Und deswegen muss am Ende dieselbe Qualifikation stehen. Also keine schwächeren Bachelor- oder Masterabschlüsse für die, die mit beruflicher Qualifikation, aber nicht unbedingt zweiter Bildungsweg und nicht nachholen von Abitur. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Aber da auch wieder eine Aufgabe, die vor uns allen steht. Rechtlich ist das in allen Bundesländergesetzen jetzt so geregelt. Mit unterschiedlicher Qualität in den meisten Gesetzen, was ich falsch finde und was wir in Brandenburg und in Niedersachsen anders gemacht haben. In vielen dieser Gesetze ist es so, dass es eigentlich eine hohe Hürde gibt, um reinzukommen. Wer macht denn, wenn er Jahre in der Praxis war, eine Aufnahmeprüfung? Wer besteht da eine Aufnahmeprüfung in Physik, nachdem er 10 Jahre aus der Schule raus ist? Oder ein Probesemester, ein gestandener Handwerker, ein Probesemester, und dann geht er nach Hause und sagt, war nichts. Also das geht nicht. Und deswegen finde ich, muss der Eingang ganz unkompliziert sein, ohne diese Hürde, aber dann im Laufe des Studiums keine Absenkung, also am Ende muss dieselbe Qualität des Abschlusses stehen. Und hier, rechtlich ist das geregelt. Wir müssen noch, sehe gerade Herrn Hoffmann, mit den Sozialpartnern gucken, wie man das auch finanziell gut macht. Und wir müssen dafür werben und es überhaupt bekannt machen. Und überlegen, wie kann man unterstützen junge Leute, die sich das zutrauen, oder auch ältere, die sich das zutrauen und dort einsteigen. Und das ist etwas, was man halt nicht durch die Gesetze oder durch eine staatliche Infokampagne regeln kann, sondern wo man ganz, ganz viele braucht vor Ort. Und deswegen glaube ich, dass so etwas wie das MINT-Forum dort auch eine Plattform bieten kann, um das stärker zu propagieren und dort die möglichen Positiva für die berufliche Bildung zu erreichen. Zum Thema Digitalisierung, weil Sie ankündigten, dass das beim nächsten Forum ein wichtiger Punkt ist. Wir haben ja beschlossen im Koalitionsvertrag digitale Bildung, Konzept. Nun ist ja Schulausbildung, also schulische Kompetenz der Länder. Und deswegen sage ich, machen wir vom Bund mit den Ländern gerne, sind wir dabei, aber stärken, konzentrieren uns auf das, wo wir mehr Kompetenz haben, das ist die berufliche Bildung. Und deswegen haben wir dort schon eine Reihe von Ausbildungsordnungen geändert und ich starte jetzt im Sommer gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung und einer Reihe von Partnern ein Programm oder eine Initiative, wo es darum geht, vor allen Dingen die Berufe, wo die Digitalisierung sehr schnell also wo die zunehmende Digitalisierung jetzt viel intensiver an den Qualifikationsanforderungen sich wiederfinden muss, dass wir das bearbeiten und dass wir natürlich auch finanziell, vor allen Dingen in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten willig, unser Haushalt ist aber noch nicht abgeschlossen, wir sind noch in den Verhandlungen, aber sieht gut aus, dass für die überbetrieblichen Ausbildungsstätten wir von unserem Haus aus wirklich eine Ausstattung, auch mit Hardware, flächendeckend hinbekommen, damit jemand, der eine Kfz-Werkstatt hat, einen Lehrling hat, wenn er in diesem überbetrieblichen Ausbildungszentrum ist, dann mit Kompetenzen kommt, die weit über dem sind, was der entsprechende Meister können muss, dass er also sozusagen schon ein Stück für die Zukunft, für die E-Autos, Herr Kagermann, und für all die anderen Dinge gut ausgebildet wird. Weil ich glaube, das ist immer das Schwierigste, vorausschauend relativ zeitig zu entscheiden und nicht nachher zu reparieren. Und eine letzte Bemerkung, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass von Frau von Siemens, die sagte, die gesellschaftliche Wertschätzung, das stimmt für die berufliche Ausbildung, das hat sich verändert, aber da müssen wir uns selbst auch selbstkritisch fragen. Also unser Fraktionsvorsitzender Herr Kauder sagte mal in einer Fraktion, wo so das Übliche, ne, also ja, ich brauche auch einen Elektriker und nicht nur lauter Ingenieure, das sagen ja alle, also Hände hoch, wer lässt seine Kinder nicht studieren? Das sah dann schon ein bisschen anders aus und deswegen sollten wir nicht nur darüber reden, sondern es wirklich auch als echte Chance sehen und junge Leute dazu motivieren. Und wenn es dann noch um die technischen Berufe geht, wäre ich besonders froh und denke, egal wie die Prognosen sind, von wem auch immer, wir können die alle sehr gut gebrauchen. Und wogegen ich strikt bin, ist dieses Ausspielen akademische zu dualer Ausbildung. Wir haben jetzt ein Hoch an Studierenden, also an jungen Leuten, die studierfähig sind. Und die, die jetzt bei uns Mediziner werden oder Rechtsanwälte oder Architekten oder Ingenieure, die brauchen wir. Die brauchen wir in den 20er, 30er, 40er Jahren dieses Jahrhunderts. Da können wir also, aber es sollten die studieren, wo die Chance besteht, dass sie dieses auch realisieren. Volkswirtschaftlich und im Eigeninteresse. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht diese Debatten führen, sondern uns offensiv um die berufliche Ausbildung kümmern und vielleicht doch noch eine allerletzte Zahl, weil ich finde, die ist ganz eindrücklich. Im Moment haben wir eine niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland. 5, und noch was, weiß gar nicht aktuell, 5, 6, würde ich sagen, Prozent. Bei den Akademikern haben wir eine Arbeitslosigkeit bei 2%, also Vollbeschäftigung. Und bei denjenigen, die zwischen 24 und 35 sind und keinen beruflichen Abschluss haben, haben wir jetzt in Deutschland, eine Arbeitslosigkeit von 19%. Und wie das sich entwickelt, wenn die Arbeitslosigkeit wieder mal anders wird, ist klar. Und deswegen ist werben dafür und unterstützen junge Leute, dass sie einen Berufsabschluss realisieren. Das ist wichtig auch für das Lebensglück der jungen Leute und nicht nur unter volkswirtschaftlichen Aspekten. Dankeschön.